Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Spielsatzsieg beim Telestammtisch. Willkommen zur Besprechung von Challengers Rivalen und es geht um Tennis. Das habt ihr vermutlich schon gemerkt wegen meiner, ich möchte sagen, so viel sagen cleveren Anspielung mit Spielsatz und Sieg. Hallo, ich bin der Stu und heute bei mir am Tenniscourt dabei ist die Melanie. Hello. Hallo Melanie. Und die Steffi Graf, die Monika Sellisch des Telestammtisches auch bei uns, nämlich die Schlogge. Hallo Schloggi.
Hallo, 3-2-Love oder so.
Genau. Ja. Das zeigt schon ganz deutlich, wir haben von Tennis, glaube ich, keine Ahnung, wobei ich weiß gar nicht mehr, Melanie, wie ist es bei dir? Tennis, kennst du dich damit aus? Bist du vielleicht heimlich sogar Tennisspielerin?
Nee, ich habe aber King Richard gesehen, vor 2 Jahren.
Oh ja, den habe ich auch gesehen, das qualifiziert einen schon.
Und ich habe auch ein Buch gelesen, das ist für die Leute, die vielleicht so ein bisschen auf BookTok unterwegs sind oder sowas, das hieß irgendwie Carrie Soto is Back und da geht's auch um Tennis. Also habe ich jetzt das Gefühl, ich bin... ein Meister.
Ich werde dich ab heute nur noch Andrea Agassi nennen, weil du so unglaublich tennisaffin bist. Vielen Dank. Okay. Ja, Challengers ist der neue Film von Luca Oh Gott. das genießt mir jetzt gerade so richtig.
Brauchst du Hilfe?
Challengers ist der neue Film von Luca Guadagnino. Der hat zuvor das Suspiria Remake gemacht oder auch Call Me By Your Name. Und es ist ein Film mit Zendaya in der Hauptrolle. Die haben wir zuletzt in Dune Part 2 gesehen. Außerdem mit dabei sind noch Josh O'Connor und ein gewisser Mike Feist. Und es ist, ich weiß, wir haben gesagt, es geht um Tennis, aber es geht eigentlich nicht so sehr um Tennis. Oder dann doch, es ist vielleicht dann doch ein bisschen komplizierter. Aber ob es auch gut ist, ist die viel wichtigere Frage. Bevor wir die aber klären können, müssen wir eins sagen, nämlich worum geht es überhaupt in Challengers Rivalen, der am 25. April in die Kinos kommt. Schlogger, bitte. The stage is yours. Worum geht's in Challenge?
The stage is mine. Okay, also zusammengefasst geht es eigentlich um eine Dreiecksbeziehung. Es geht um eine Frau und 2 Männer, die sich im Sport Tennis kennengelernt haben. Und dann so ein bisschen die Frage, wer mit wem und warum. Und das Ganze wird durch die Metapher Tennis dann dargestellt.
Habt ihr denn im Vorfeld schon mal was vom Regisseur Luca Guadagnino gesehen? Oder wisst ihr, was ihn so auszeichnet, Melanie?
Also, Call Me By Your Name natürlich. Und er hat ja auch Bones and All gemacht, ne? Ich finde, er fängt immer einfach richtig, richtig schöne Bilder ein und hat immer so eine gewisse Ästhetik. Vor allem bei Call Me By Your Name fand ich das immer einfach so sehr besonders und visuell einfach sehr schön und künstlerisch.
Ja, also genau, Call Me By Your Name, der war schön, weil man irgendwie da sein wollte. Hm. Das war ja so ein französisches Haus in einem schönen Sommer mit einem Brunnen, in dem man baden konnte fürs Haus. Ich habe auch Suspiria, das Remake, gesehen, tatsächlich, fand den auch richtig schrecklich. Also der hat mich auch leicht verstört. Das ist also, wie ihr alle wisst, ein gutes Zeichen für einen Horrorfilm, wenn der mich verstört. Und Bones and All hat mir von der Geschichte her sehr gut gefallen, obwohl ich dann im Nachhinein gelernt habe, dass die Geschichte im Buch, auf dem das basiert, irgendwie noch cooler ist. Und da hat er was weggelassen, was ich ziemlich schade finde, weil es für meiner Ansicht nach relevant war. Daher, finde ich, kann man über Bones and All... Wobei, Call Me By Your Name ist ja auch basierend auf einem Buch, richtig? Und Suspiria hat ja auch eine Vorlage. Das heißt, ich glaube, da müssen wir jetzt auch drauf zu sprechen kommen, inwiefern denn die Story hier denn gut war bei dem Film. Weil bei Call Me By Your Name und Bones and All, wie gesagt, war die Story gut, weil es eben eine gute Vorlage auch hatte. Obwohl ich finde, dass bei Bones and All was Wichtiges weggelassen wurde. Und hier bei Challengers, gibt es da auch eine Vorlage?
Nein, Challengers ist tatsächlich ein basiert auf rein auf dem Drehbuch von Drehbuchautor Justin Kuritzkis.
Genau, und da, ob die Story an sich jetzt das Gute des Films ist, da können wir sicher drüber diskutieren. Aber um die Frage, die du mir gestellt hast, zu Stu zu beantworten, ob ich den kenne, ja, ich habe zumindest diese 3 großen Filme von ihm gesehen und die hatten alle für mich auch ihren Wert.
Ich oute mich mal so ein bisschen, ich konnte mit dem Guadagnino nie so viel anfangen. Also Call Me By Your Name war nicht meins, Bones and All habe ich gar nicht erst gesehen. Das Suspiria Remake hatte seine Qualitäten, aber das war für mich so, der war mir zu verkünstelt, der hatte mir zu wenig Herz. Ich weiß, das ist an sich ein gutes Remake, aber mich hat es nicht abgeholt. Deswegen war ich jetzt nicht so heiß auf Challengers, aber natürlich, ich gucke mir alles an, was im Kino läuft und so auch den. Und ich sage es gleich vorweg, das ist mit Abstand mein liebster Film von Guadagnino. Das ist sogar bislang eines meiner...
What?
Und, ja. Okay. Also es gibt noch andere Titel, die für mich Jahreshighlights sind, aber ich hätte es... Bei Challengers war es wirklich so, ich bin da reingegangen und dachte, ja gut, im Idealfall wird ja ganz okay für mich werden. Und war schon so, bin schon da reingegangen mit der Erwartung, okay, ich werde wahrscheinlich gleich wieder so derjenige, der Buhmann sein, weil ich sage, Leute, ich verstehe schon, dass ihr den gut findet, aber für mich ist es nichts. Und ich kam wirklich raus und war wirklich ein bisschen fassungslos, wie gut der mir gefallen hat. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, die Geschichte. Wenn man die Geschichte halt wirklich einfach ganz lapidar niederschreibt, dann passt es auf den Bierdeckel. Dreiecksgeschichte im Tennisbereich, so kann man es abkürzen.
Ja, du hast einen Bad Guy und einen Waschlappen. Das ist auch alles klassisch. Also es ist...
Genau.
Ja.
Genau.
Und auch sehr, sehr klischeehaft erzählt.
Genau. Auch mit, also die Menschen sind auch alle sehr schön und es sind so, und vor allem, was ja auch Guadagninos Film ist im Auszeichen, ist diese Körperlichkeit. Also er inszeniert ja auch wirklich sehr gerne Körper und auch dieses Verlangen, also es geht da um Liebe, es geht da auch um Triebe, es geht da auch aber auch um Sport, es geht natürlich auch um sportliche Erfolge und ich finde diese Konstellation, die er da zusammenstellt aus den Darstellern Josh O'Connor, Mike Feist und Zendaya, das sprudelte für mich so über vor so einer ja, Erotik, ja, aber gleichsam ist es auch so interessant gewesen, weil in diesen 130 Minuten fand da auch immer so eine Entwicklung statt. Und diese Entwicklung fand auch deswegen, wie ich finde, so dynamisch und so interessant und auch so spannend statt, wie er den Film erzählt. Denn er springt ja wirklich immer wieder mal vor und zurück. Melanie, wir haben ihn ja zusammen gesehen und es war ja so, dass nach unserer Vorstellung es auch Leute gab, die gesagt haben, sie fanden, dass der Film ihnen zu wirr erzählt war. Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, bei mir wirkt es nicht so. Wie hast du denn jetzt erzählt?
Du sagtest auch, man muss halt schon dabei sein. Also man darf jetzt eigentlich nicht so sehr gedanklich, ich sag mal, wegdriften oder sowas, weil der Film fordert schon die Aufmerksamkeit des Zuschauers, denn er springt ja wirklich hin und her und man braucht dann auch immer so ein paar Momente, also ich brauchte immer so ein paar kurze Minuten, nicht Minuten, eigentlich eine Minute, weniger, paar 30 Sekunden, um kurz einordnen zu können, okay, wo sind wir hier gerade? Ich fand es immer ganz, ganz toll, dass der eine Dude, der Art, dass er immer eine andere Frisur hatte, wenn es in der Vergangenheit war. Und das war eine sehr gute Stütze, um mich zu orientieren. Aber trotzdem, manchmal ist er dann auch so zwischenzeitlich gesprungen, also dann so ein bisschen nicht ganz Vergangenheit, aber dann auch schon mehr in der Nähe der Gegenwart. Aber es war trotzdem total in Ordnung für mich. Und ich fand es auch immer sehr spannend, wenn er gesprungen ist.
Genau, man kann auch an Zendayas Haaren ja immer sehen. Je länger ihre Haare sind, umso länger ist es her, quasi. Und der Patrick kriegt dann einen Bart, je moderner es wird, sozusagen. Und ich fand es auch total cool, wie der hier, also ich habe bestimmt mal einen Trailer gesehen, weil das ist so ein Film, von dem habe ich gefühlt schon seit 3 Jahren einen Trailer gesehen. Und jetzt kommt er endlich. Das war so ein Film, wo ich dachte, hä, ist der nicht schon seit 3 Jahren draußen? Wie oft habe ich diesen Trailer schon gesehen? Genau,
der sollte eigentlich im September kommen und wurde dann verschoben.
Genau, also der ziemlich oft den Trailer gesehen, aber konnte mich an nichts erinnern. Das heißt, dadurch, dass die Schauspieler, die zwei Jungs spielen, relativ unbekannt sind, konnte ich mich an ihre Gesichter nicht erinnern und wusste nicht mehr, als der Film anfängt, wer ist denn jetzt ja eigentlich Hauptfigur? Und konnte mich auch nicht erinnern, dass es in der Vergangenheit spielt und war dann total überrascht, wie der Film das erzählt. Und wir haben ja im Prinzip ein Tennismatch, was in der Jetztzeit spielt, indem sie Sätze gegeneinander spielen und dann springen wir zurück und kriegen dann erzählt, warum in der Echtzeit der jeweilige das Match gewinnt, als Metapher, so ein bisschen. Und das fand ich eine total coole erzählerische Herangehensweise.
Ja, der Film springt ja auch zurück, um zu erzählen, wer sind diese Figuren eigentlich? Was haben die für eine Beziehung zueinander? Weil das versteht man eigentlich gar nicht. Genau,
weißt du das ja gar nicht.
Genau, das man versteht nur, dass cool, die beiden, ja, also Art und Tashi zusammen sind. Aber Patrick hat man erstmal gar nicht verstanden, dass sie sich überhaupt kannten, ne?
Ja, und dann kommt was dazu, was ganz wichtig ist, was Stu auch gesagt hat. Für dich ist er ein Highlight des Jahres, du hattest auch aber auch gar keine Erwartungen an den Film. Und wir haben jetzt gesagt, man weiß nicht ganz, wie die Figuren zueinander stehen. Das weiß man aber, wenn man den Trailer gesehen hat. Also ich glaube, dieser Film wird ganz krass in der Rezeption schwanken, je nachdem, wie viel man vorher drüber weiß. Also der wird ganz wichtig sein,
also welche Erwartungen. Ich habe Trailer gesehen, muss ich dazu sagen.
Ja, aber du hattest deswegen gar ganz schlechte Erwartungen. Okay, Melli, du enthebelst jetzt mal Argumente, ignorieren wir jetzt einfach.
Mach fertig, Melli, mach sie fertig.
Aber Stu, du hattest keine Erwartungen an den Film und deswegen konnte er bei dir positiv punkten.
Also, wenn man halt von diesem Film eine klassische Dreiecksbeziehung erwartet, dann bekommt man das zwar auch, aber ich finde, es steckt wesentlich mehr drin, denn zum einen hat der Film eine gute Dosis Homoerotik und zum anderen war es zumindest für mich irgendwann so gar nicht mehr so Thema, wer kommt jetzt mit Zendaya zusammen, sondern mehr kommen jetzt eigentlich nicht mal die zwei zusammen, die wirklich zusammen gehören, nämlich die beiden Jungs.
Nein. Okay, das haben wir danach kurz auch besprochen, dass das für manche klar war, in Anführungszeichen, dass das eigentlich darum geht. Das, so habe ich das gar nicht gelesen. Ich fand es einfach nur spannend zu sehen, wie, was für ein Charakter Zendaya ist. Also wie was ihre Motivationen sind und irgendwie hat sich da mehr entblättert im Laufe des Films, als ich dachte. Und mir ging es so, der Film fing an und ich dachte tatsächlich, also mal abgesehen von diesem coolen erzählerischen Kniff, oh nee, das ist ja voll billig, oh nee, das ist alles so klischeehaft und das, oh, das gefällt mir gar nicht, oh nein, wie schrecklich. Und dann ist er aber besser geworden im Laufe der Zeit für mich. Und das hatte ich schon lange nicht mehr. Normalerweise fangen Filme an und denkst, ja geil, hier könnte was passieren, das könnte ja ganz gut werden. Und dann kacken sie aber ab in der zweiten Hälfte. Und hier war so, dachte ich am Anfang, oh nee, wie sie da auf der Party stehen und über Zendaya sprechen. Das war wie so eine ganz billige Rom-Com, fand ich. Ich fand das richtig schrecklich. Und auch manche Dialoge sind richtig schrecklich. Aber er wurde dann besser.
Ja.
Und hat mich dann so ein bisschen
mehr. Weil die Figuren komplexer werden. Und vor allem Zendaya.
Ja, genau. Mhm. Genau, der Film fängt an und ich dachte, oh, also ich hier wieder, ihr müsst mich einfach unterbrechen. Jetzt haben wir wieder so einen Zendaya-Blick. So guckt sie auch die ganze Zeit in Dune 2. Und dann haben wir einen Rückblick und da guckt sie ganz anders. Da merkst du dann, krass, die kann wirklich auch schauspielen. Also ich habe sie ja vorher schon gesehen, ich hatte es nur kurz vergessen. Oh, das ist ein Film, wo sie jetzt immer wie ihren Zendaya-Blick hat, diesen bisschen ernsten in der Jetztzeit. Und dann guckt man zurück und sie wirkt jünger. Ich meine, sie wirkt auch in der Jetztzeit recht jung, aber sie guckt dann viel verletzlicher und weicher und das fand ich dann spannender, das dann zu sehen, dass, wie du eben gesagt hast, Melli, diese Komplexität, die sich erst langsam dann aufblättert im Film.
Ja.
Ja, also ich war jetzt kein Zendaya-Fan, ich hatte auch nichts gegen die Frau. Ich muss halt sagen, ich finde es immer ein bisschen seltsam, wenn Künstler, Künstlerinnen einfach den Nachnamen fallen lassen, das weiß ich nicht, das finde ich. Egal. Aber also Zendaya war für mich nicht der Hauptgrund, diesen Film zu gucken. Ich finde, die ist eine gute Schauspielerin, aber Challengers fand ich sie wirklich brillant, weil ich auch immer hin und her gerissen war, bei jeder Figur, aber den drei Hauptfiguren, weil es schwankte immer zwischen, okay, die sind gerade irgendwie voll auf dem Ego-Trip. Dann ein paar Minuten später habe ich es irgendwie nachvollziehen können, dann habe ich wieder was anderes gesehen oder was anderes wahrgenommen, dann hat sich meine Perspektive auch wieder verschoben und das waren einfach, Melanie hatte schon gesagt, sehr komplexe Figuren, also um dann anders zu sagen, ich habe sie als Menschen wahrgenommen.
Ja, aber gleichzeitig war es irgendwie, spannend. Ich fand, wir haben es jetzt ja schon angedeutet oder es schien euch ja dann doch ähnlich zu gehen, ich fand, dieser Film hat mich hin und her geworfen zwischen diesen zwei Polen, finde ich den jetzt gut oder schlecht? Also es war auf der einen Seite total klischeehaft und dann plötzlich komplex. Aber es war nicht so, wie es vielleicht vorhin bei mir klang, dass er da komplex wurde und gut
das
war.
Das ist halt wirklich Guadagnino, finde ich. Das macht er ja wirklich immer. Also bei den Filmen, die ich gemacht habe, auch ein Call You By Your Name ist halt komplett, also den kannst du auch als Kitschromanze oder Schmonzette.
Ja, und auch viel zu lang.
Das ist hier auch so. Ja? Also ich verstehe schon, was du meinst, aber ich fand das eigentlich hochgradig spannend. Und das Interessante ist, ich mach mal hier kurz hier behind the scenes. Wir drei werden ja gleich noch über einen anderen Film reden, der, wie ich finde, eine ähnliche Kerbe schlägt, der nämlich auch aussieht wie die letzte Schmonzette und aber auch wesentlich mehr Schichten bietet. Und das ist jetzt Challengers auch. Also der wirkt auf den ersten Blick wie ein richtiges Kitschfest, wie eine Schmonzette, wie ein Film, der damals im großen RTL TV-Roman lief, ja. Hier, Natalie Endstation Babystrich mäßig. Aber da steckt halt wirklich mehr drin. Und das entblättert sich halt so nach und nach. Ich fand am Anfang diese Szene, wenn sie da auf der Party sind und sie haben gerade zusammen dieses Doppel gewonnen und machen einen auf cool und dann versuchen sie Zendaya zu überreden, hey, komm doch mit uns mit. Das war schon, also ich möchte nicht sagen cringe, weil ich bin über 40, da sagt man sowas nicht mehr, aber es wirkte schon nicht gerade, ich sag mal so anspruchsvoll. Aber das alles machte so viel Sinn, je weiter sich der Film entwickelt. Das fand ich unglaublich spannend. Und irgendwann saß ich da und war einfach gefangen in diesem Dickicht, weil da halt da so viele Sachen drin stecken. Ich weiß bis heute nicht so richtig, was man denn da als Figur halten soll. Also Ne? Also,
ich weiß
es. Das Ende, ich möchte das Ende jetzt nicht spoilern, aber das Ende nimmt ja ganz klar Bezug auf eine sehr wichtige Szene, wo Zendaya sagt, worum es im Tennis wirklich geht. Und genau das, was sie da beschreibt, wird ja am Ende in Perfektion durchexerziert. Und zwar nicht von ihr, sondern von den beiden Jungs. Was für mich nochmal unterstreicht, dass vielleicht dann doch die wahre Beziehung gar nicht die ist mit Zendaya und den Jungs, sondern zwischen den beiden Jungs selbst.
Ja, das, ich auch kurz einwerfen, ich glaube, hier ist es von Vorteil, wenn man von Sport nicht so viel Ahnung hat, weil da teilweise Dinge passieren, da darf man, glaube ich, aus Sportlersicht nicht zu klugscheißerisch rangehen.
Ja, du, Sport ist mir sowas von kackegal. Das ist
genau.
So. Und es ist auch komplett irrelevant, wer am Ende gewinnt. Darum geht's ja auch gar nicht. Es geht halt wirklich darum, wie diese Figuren sich entwickeln und vor allem, wie sie dann immer weiter zueinander finden. Und das finde ich halt, ist das Spannende. Es geht um diese, ja, dieses, wie ich sagte schon, dieses Beziehungsgeflecht, was sich da nach und nach entblättert. Das fand ich halt schon.
Ich habe eine Frage, die ich mir gestellt habe. Hat Zendaya eigentlich eine krasse Charakterentwicklung am Ende durchgemacht?
Finde ich nicht.
Das ist eine sehr gute
Frage. Moment, ich will sagen nichts, weil es ist jetzt Spoiler, da müssen wir ja voll aufpassen.
Vielleicht könnt ihr es einfach ein bisschen.
Also ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht verraten, wie der Film endet. Aber ich für meinen Teil finde, dass von den drei Figuren, die es da geht, Zendaya die ist, die sich am wenigsten verändert. Und vielleicht sogar die ist, die am meisten die ist, die manipuliert. Also ich habe einen kurzen Text geschrieben und für mich ist Zendaya halt zum einen auch eine Art Katalysator, zum anderen aber auch fast so eine Art Scheintrophäe. Weil für die Jungs ist sie ja wirklich so, ich meine, sie spielen ja zu Beginn des Films quasi um ihre Telefonnummer, ja? Und da oder so wie der Film und das Drehbuch sie positioniert, ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, wenn der Film weitergegangen wäre, also nach dem Ende auch weitergegangen wäre, ich glaube, Zendaya wäre genau die gewesen, die wir dann 10 Minuten vorher gesehen hätte. Das ist für mich die Figur, die sich nicht entwickelt hat oder die so sehr in ihrem Bereich versteinert bleibt, was aber nicht heißen soll, dass das eine schwache Figur ist.
Nee, und sie spielen ja ihre Telefonnummer, weil Zendaya das so bestimmt. Also es ist ja, deswegen sagst du Schein-Trophy-Wife, ne?
Genau.
Und diese Szene, diese eine im Hotel, die relativ am Anfang kommt, die beschreibt ja schon genau, wie sie drauf ist, finde ich. Hm. Und so, ja.
Es gibt ja diesen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, diesen Sketch-Song mit hier Lonely Island, Justin Timberlake und Lady Gaga.
Oh.
It's not gay when it's das passt sehr gut zu dem, was passiert.
Ja, und was genau, das passt gut. Und wie du sagst, dir gefällt die Beziehung zwischen den Jungs, wie auch immer deep man die jetzt reinlesen möchte, das gefällt mir an dem Film. Das ist, es zeigt Richtung, man kann es so lesen, kann es aber auch so lesen, das finde ich cool. Und welche Frage ich auch interessant finde, ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben einen Bad Guy und wir haben einen Lappen, ein bisschen klischeehaft, aber die Frage, willst du als Partner lieber jemanden, der dein Fan ist oder jemand, der auf Augenhöhe ist, aber dementsprechend vielleicht auch schwieriger sein könnte. Das finde ich.
Ich saß
eine interessante
Film
Frage.
Da, hab zwischen Patrick Zweig und halt Art Donaldson geguckt und war die ganze Zeit nur so, wen finde ich besser? Weil ich habe mir dann irgendwie auch dieselbe Frage wie Zendaya gestellt. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich zu einer Antwort gekommen bin.
Aber ich glaube, man soll auch keine klare Antwort kriegen. Das ist ja so klischeehaft. Die sind beide. Oder klischeehaft, weiß ich nicht.
Es ist komplex. Ja,
das ist so spannend bei dem Film.
Niemand ist perfekt.
Das ist ja das Schöne. Auf den ersten Blick sind das Klischeefiguren. Du hast halt das ist so der Streber, das ist der Lappen, ja, ne? Der auch immer so gefühlt immer Zendaya hinterher trottet, so, okay, Liebling, ich mach, was ich tu, was du willst, Liebling. Mhm. Dann hast du im Gegensatz den Patrick, ja, das ist so der Rebell, ja, der ja auch ganz klar, der auch keine Probleme hat, der hat auch keine Scheu, es gibt eine Szene, wir sehen ihn relativ zu Beginn, da hat er kein Geld und wie er sich da verhält, der hat auch ein gewisses Grundselbstbewusstsein, also der wirkt aber ein richtig cooler Dude, muss man mal sagen, ja, also ich wünschte, ich hätte nur 2% seiner Coolheit, da wäre ich ja schon glücklich mit, aber nach und nach verschiebt sich das so ein bisschen und es gibt so viele tolle Szenen, die auch, also vom Drehbuch auch her stark sind, es gibt zum Beispiel einen Moment, in der jemand Zendaya eine Telefonnummer zusteckt. Und sie sagt so, nein, ich höre auch mit der Scheiße, ich mach's nicht. Und der Film sagt ihr aber ganz einfach, dass sie sich doch überlegt, indem sie einfach diese Telefonnummer einsteckt.
Ja.
Statt sie wegzuwerfen.
Ja. Und solche Momente hat der Film ganz oft. Also er hat sowas wie, es gibt einen großen Streit zwischen zwei Figuren und während dieses Streites tauschen die beiden ihre T-Shirts. Ja. Und diese T-Shirts tragen, weil das spielt in der Vergangenheit, tragen sie dann durch den ganzen Film durch. Und das hat dann eine Bedeutung. Das fand ich richtig cool. Oder auch, man sieht zwei Figuren in der Sauna und sieht schon gleich, der eine hält sich an die Regeln, setzt sich auf ein Handtuch und der andere scheißt drauf und setzt sich eben einfach auf das eklig nasse. Ja, cool, genau. Und du warst gerade noch
einer meiner Lieblingsszenen war wirklich, die fand ich auch visuell so stark eingefangen. Da ist unter anderem Zendaya an einem Parkplatz, auf einem Parkplatz. Und es ist so richtig windig, es ist dunkel. Und man sieht so, wie so rotes Licht von einem Auto so auf sie drauf scheint. Und die Kamera hält so richtig lange einfach nur auf ihr Gesicht und wie da so ein Konflikt sich so entfaltet, so wie sie nachdenkt und wie sie eine Entscheidung trifft. Und dann ist sie kurz davor, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und ich mochte das so sehr, wie die Kamera das aufgefangen hat. Das sah so klasse aus.
Ja, da gibt's auch eine andere Szene, wo zwei Figuren aufeinandertreffen. Und dann geht's um den Ring. Und wie die eine Figur dann guckt. Das fand ich, wisst ihr, welche ich, ja, wir dürfen ja hier nicht, genau. Das fand ich auch, weil dieser Blick hat für mich auch Bände erzählt. Da hat mir dann, wie gesagt, da hätte mir nicht, wie gesagt, ich hab's noch nicht gesagt, ein ganz kleines bisschen mehr Hintergrundstory gefehlt, um zu zeigen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ist dann, dass das passiert? Oh Gott, hier dieses Hin und Her. Aber sonst mochte ich das sehr gerne, dass ganz viel dann manchmal nur über Gesichter übertragen wurde. Aber gleichzeitig durch diese platten Sätze wie Babe, ich liebe dich, ich weiß. Und dachte ich nur, das fand ich so schlecht. Da war mir richtig, dachte ich so, oh Gott, kann man es noch platter und eindeutiger machen?
Der Film hat so wunderbare so Sachen drin, die quasi, das klingt halt so einfach, aber es ist dann so genial. Zum Beispiel, wir sehen relativ auch zu Beginn, wenn sie so eine Werbung korrigiert, wo halt irgendwie ein Autohersteller mit ihm werben will, ja, und dann die einmal noch sagt, also die Headline ist Game Changer und sie ändert das dann in Changers. Also wo du auch ganz nur siehst, dass es ihr wichtig ist, dass man auch wirklich weiß, wie wichtig sie für seinen Erfolg ist. Ne? Das sind so Kleinigkeiten und davon hat der Film eine Menge.
Ja.
Ich bin mir sicher, viele davon haben wir gar nicht erfassen können, weil es so ein bisschen wie eine Überflutung ist. Ich möchte aber noch über zwei Sachen sprechen, die mir auch aufgefallen sind. Und jetzt wird's echt hart für mich. Ich möchte gerne über die Bilder reden, beziehungsweise über die Kameraarbeit. Und leider, also das heißt leider, der Mann, der die Kamera gemacht hat, ist ein thailändischer Kameramann, der sehr bekannt ist wohl. Und ich werde seinen Namen jetzt nicht aussprechen. Geht auf Wikipedia oder IMDb, da werdet ihr den Namen finden. Weil, meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass man ein Drama so grandios aussehen lassen kann. Nach und nach wird das so vielfältig und da sind manchmal so krasse Ideen drin, wie zum Beispiel, dass wir als Point of View am Tennismatch beiwohnen. Großartig. Und wisst ihr was? Ich versuch's jetzt trotzdem.
Du meinst eines Tennisballs, meinst du, oder?
Genau, eines Tennisballs. Pass auf, also, dein Name ist Sayumbo Mukdebrom. Wie gesagt, ein thailändischer Kameramann. Fand ich großartig. Weil ich auch sagen muss, diese Bilder, also nicht nur die aufwendigen Effektbilder, nenne ich sie mal, sondern alles. Es wirkte immer so sehr bunt, also was heißt bunt? Sehr farbenfroh und sehr, sehr, aber es hat immer so eine, wie soll ich sagen, so eine Schmierigkeit. Weißt du, so was, gleichzeitig, so wie die Szene in der Sauna, weißt du, es sieht toll aus, aber gleichzeitig merkst du auch so, es ist alles schon ein bisschen schmierig und wahrscheinlich in 10 Minuten wird es anfangen zu stinken.
Ja, aber gleichzeitig auch so eine Schmierigkeit im Sinne von Rom-Com und ich komme wieder zu meinen Klischees zurück. Also gleichzeitig von, ich mache hier bunte, saubere, geleckte Bilder, aber irgendwie dann auch Kamerafahrten und so, die das so ein bisschen aufbrechen. Auch wenn es so Schuss gegen Schuss ist, aber es wird nicht geschnitten, sondern die Kamera fährt dann heißt es dann auch Schuss gegen Schuss? Also sie fährt im Dialog zwischen den beiden hin und her. Sowas mochte ich dann auch ganz gerne.
Wisst ihr, was ich auch spannend fand? Wie gezeigt wurde, wie manche Figuren auch, also es wurde immer ein bisschen darauf gedeutet oder hingedeutet, wo die Figuren gerade hingucken oder wo sie nicht hingucken. Das war auch sehr spannend. Zum Beispiel, wo Zendaya, manche Leute haben da, oder eigentlich alle Leute haben das Tennismatch ganz genau verfolgt. Der Kopf ging hin und her, ne?
Ja.
Zendaya guckt geradeaus. Oder sie guckt manchmal sogar vielleicht nur ein bisschen mehr in die eine Richtung oder sowas. Oder das war bei den Jungs, glaube ich, auch, dass die dann irgendwie eher, weil die halt so beeindruckt von Zendaya waren, hat man mal gesehen, dass der Blick länger so auf ihr blieb und dann ganz kurz zu der anderen und dann wieder so zu ihr. Oder eben.
Ja, aber das ist sowas, da denke ich, ist es jetzt billig, weil natürlich kann sie sich zwischen beiden nicht entscheiden oder finde ich das gut? Sowas hatte der Film ganz viel.
Ich finde halt, das ist visuell so gut umgesetzt, dass ich das nicht billig nennen würde, weil es gibt, glaube ich, zwei Momente, wo du diese Situation hast, die Kamera fährt so an diesem Tennisnetz vorbei und Zendaya sitzt halt in dem Publikum, nämlich mittig und geht anfangs wirklich auch mit, links, rechts und es hat ja was Komisches, muss man sagen. Es haben ja auch schon ein paar Komiker damals schon gemacht, das ist ja ein uraltes Bild, die Leute zu beobachten, die ein Tennismatch gucken, ja, also es ist ja wirklich witzig, links, rechts und sie macht halt mit und dann hört sie aber irgendwann auf. Und das sagt dir schon so viel aus, weil es wirkt sofort so wie so ein bisschen, dass sie sagt, okay, das wird nichts mehr. So, ne? Das ist so was Abwertendes. Und dann gibt's halt später den Moment, wo sie das nochmal macht, nur halt eben da macht sie gar nicht erst das links-rechts, sondern guckt sie nur starr nach vorne. Und ich finde, das sagt sehr viel aus und ich würde das nicht billig bezeichnen. Also ich kann verstehen, dass es vielleicht so wirkt, aber ich glaube, du musst da schon eine Art von Vision haben.
Ja, ich meinte auch nicht billig vom Visuellen her, sondern von der Geschichte her. Ich glaube, ja, aber
funktioniert ja bestens.
Ja, aber irgendwie, es gibt auch was am Ende während des Tennismatches, was einem ungefähr schon 10 Kilometer vorher klar wird, dass das jetzt kommen wird, was mit einem Tennisball. Und es wurde mir so früh klar und es wurde dann so lang ausgeschlachtet, dass ich wieder dachte, okay, der Regisseur will, dass einem das klar wird und dass Spannung aufgebaut wird, passiert das jetzt? Also, dass es nicht klar ist, okay, jetzt küssen sich die zwei, also es geht nicht ums Küssen, jetzt küssen sich die zwei und es ist ganz klar, dass es passiert, sondern dass der Regisseur es absichtlich eindeutig macht, dass du dich dann fragst, okay, vielleicht ist gerade hier der Gag, dass es dann doch nicht passiert, obwohl ich das erwarte. Ich weiß aber nicht, ob der Regisseur das absichtlich gemacht.
Also ich fand das eigentlich ziemlich gut ausgearbeitet, weil diese eine Sache mit dem Tennisball und dem Racket, glaube ich, so heißt der Schläger, fand ich zum Beispiel nicht, dass es überstrapaziert worden ist. Es wurde halt einmal erwähnt und er hat es halt in den Tennisspielen immer gemacht, aber eben, weil es auch von ihm eine Art Automatismus war. Was ich auch spannend fand, weil sein Gegenspieler, der Patrick, hatte ja auch so ein Ding, nämlich wenn er aufgeschlagen hat, hat er einen Tennisschläger hinter den Kopf gehalten hat. Genau, und weil ich dachte, okay, kommt das jetzt vielleicht ihm jetzt zurück, wird das vielleicht thematisiert, aber es kam nicht. Und das fand ich auch spannend. Also ich finde, dass der Film wirklich erzählerisch ist, das für mich eine 1 mit Sternen.
Ich fand...
Aber erzählerisch visuell? Oder ich glaube, da muss man...
In beidem.
Irgendwie finde ich...
Weil das eine manipuliert oder beeinflusst das andere, ja. Und deswegen, also ich war wirklich baff, wie gut dieser Film erzählt ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Film über Tennis jemals so schaffen würde.
Okay, Melli, du wolltest noch was sagen.
Es war mir ein bisschen zu sehr, also manchmal viel zu viel Zeitlupe eingesetzt.
Ja.
Ich habe heute Rebel Moon 2 gesehen, du weißt nicht, was du gesagt hast.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Okay, aber du, wenn du Rebel Moon vorher siehst, ja, hat es wenig Zeitlupe wahrscheinlich. Aber dieser Film hat sehr viel Zeitlupe auch.
Ja, das stimmt, ja. Der hat wirklich Zeitlupe, ja.
Okay, ich habe hier noch mir aufgeschrieben im Vorhinein Elektro. Und zwar hat dieser Film...
Oh, ich, ja. weiß, ich weiß jetzt.
Ja, jetzt weißt du es, okay.
Das ist das zweite Ding, was ich noch ansprechen wollte, neben den Bildern. Mhm. Die Musik.
Ja, genau.
Ach so. Die Musik mit Elektro. Ja?
Ach so, das war mein Stichwort, alles klar. Genau, weil dieser Film hat auch dramatische Szenen, in der aber so ein dynamischer Elektro drüber gelegt wird, dass eine Szene, die mit einer anderen Musik oder ohne Musik, die wäre viel dramatischer und vielleicht auch traurig teilweise. Aber dadurch, dass eben dieser Elektro drüber ist, wirkt die ganz anders. Und da habe ich meine Theorie, warum das so ist, ist, dass wir hier eben einen Sportfilm sehen mit Spannung und Action, aber nicht in Bezug auf den Sport, sondern in Bezug auf die Beziehung. Und deswegen sind diese Szenen wie eine Action-Szene von der Musik her inszeniert. Wir sind gespannt, wie wird dieser Dialog enden und diese Situation. Was haltet ihr davon?
Also zum einen muss ich eins sagen, diese Musik, die ja von Trent Reznor und Atticus Ross sind, würde ich mir privat und ohne den Film niemals freiwillig anhören. Das ist nicht meine Musik, aber ich fand die so geil in dem Film. Wirklich, die fand ich großartig. Und ich finde, dass diese Musik halt das wunderbar unterstrichen hat, dass es halt nicht nur um das Spiel Ball verdreschen geht, sondern dass es ja quasi das Spiel auch in dieser Beziehung stattfindet.
Das habe ich doch gerade gesagt. Hörst du mir eigentlich zu, Stu?
Nein, tue ich nicht.
Wenn wir jetzt, kannst du bitte in der Postproduction jetzt über diesen Dialog auch so ein Elektro drüberlegen, damit alle sich spannend auf ihren Sitzen festkrallen oder an ihren Kopfhörern, ihr lieben Hörer da draußen. Wie ist die Beziehung zwischen Stu und mir? Und was hat Melli da eigentlich zu suchen? Bleib dran.
Ich wollte dir halt recht geben, es tut mir leid. Ich wollte das doch nur mal mit Wiederholung unterstreichen. Aber
nee,
gut,
ich gebe Schlogger recht.
Yes. Okay, tschüss du, wir zwei haben es jetzt für uns entschieden.
Du bist die Zendaya hier.
Oh Mann. Warte, dann mache ich Timothy Chalamet klar.
Sind die zusammen?
Nee, die ist ja mit Tom Holland.
Stimmt, nicht mit Tom Holland zusammen. Ja, noch nicht. Bald ist Zendaya mit Stu Dyer zusammen.
Ja, ja. Nee, also nochmal, also ich finde, was du gesagt hast, da gebe ich dir recht, ich fand es halt eben echt großartig. Wie gesagt, dieser Score, ich würde mir den privat niemals anhören, das ist nicht meine Musik. Und er wirkte auch manchmal, und ich weiß nicht warum, so ein bisschen jetzt auch zu grob irgendwie. Also also es gab schon Momente, wo ich dachte, okay, dieser Score, wie du ja auch gesagt hast, der ist gerade so für so eine dramatische Szene fast ein bisschen unpassend. Also wenn du halt siehst, die werden gerade so ein bisschen intimer und normalerweise erwartest du jetzt irgendwie Streicher, ja, oder zumindest ein bisschen Piano-Geklimper oder einfach Stille. Und dann kommt immer wum, 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 wum. Aber es macht halt echt Sinn. Und das hat das Ganze, also das hat sowas Mitreißendes, sowas Treibendes, sowas, dieses, dass du das Gefühl hast, dass du selbst, wenn du keinen Ball siehst, dass es gerade wirklich ein Match ist.
Ja, und apropos Ball. Moment, ich wollte schon zum Fazit springen, weil die Überleitung sich so angeboten hat, aber das musst du entscheiden, Stu. Ich merke mir apropos Ball in meinem Kopf.
Apropos Ball. Also ich glaube, ich hätte noch viel zu sagen, aber ich finde gerade nichts. Deswegen wäre ich einem Fazit nicht abgeneigt. Aber vielleicht möchte die Melanie.
Man muss einfach sagen, der Film würde nicht funktionieren, wenn die Hauptcharaktere nicht so eine Chemie haben. Und ich finde, das ist ja das, was wirklich sehr klasse ist. Einfach zwischen den Schauspielern klappt das wirklich so gut. Und man glaubt denen auch wirklich auch diese Freundschaft jetzt zwischen den beiden Jungs. Man kauft denen das total ab. Aber auch, dass die halt wirklich, also dass Zendaya und die halt, dass die da so eine Zugkraft zu ihr haben, dass sie da eine Anziehung ist. Und ja, ich fand auch, wie fandet ihr denn eigentlich so die expliziteren Szenen? Weil ich fand die eigentlich ziemlich, ziemlich gut gemacht.
Explizitere Szenen? Genau. Meinst du sexuelle?
Ich meine, die waren jetzt nie explizit.
Ja. Naja, ja. Also es gab halt schon diese eine Szene im Hotelzimmer, die, glaube ich, für, ohne es jetzt böse zu meinen, für prüdere Leute vielleicht ein bisschen herausfordernder ist, aber jetzt auch nichts, was...
Meinst du im Hotelzimmer oder meinst du in dem Unizimmer?
Also da, wo sie halt knutschen, sage ich mal.
Ach so. Zu dritt. Ich meinte jetzt auch nochmal in der Uni gibt es auch so eine Szene. Nein, ja, ich meine jetzt nicht, dass man was sieht, aber ich meine einfach so, also, dass... Ob die für euch funktioniert.
Also der Film ist jetzt nicht pornografisch, aber er zeigt schon so ein bisschen, dass da auch gerade jetzt eben eine gewisse Leidenschaft und auch ein gewisser Trieb drin halt.
Ja,
das macht er schon.
Das hast du ja auch gesagt, du, dass eben der Regisseur Guadagnino, der kann richtig gut so Nuancen, dass sowas angedeutet wird. Auch diese Tension, diese Spannung, die nehme ich dem schon ab. Und ich habe auch die Szene, die du meinst, Melly, in diesem Unizimmer. Da, finde ich, wurde mir eine Kerncharaktereigenschaft erstmal von Zendaya nochmal betont, nämlich wie wichtig ihr Tennis ist. Und eben die Beziehung zwischen den beiden, da fällt ja dieser Spruch, I'm your peer, I'm not your fan. Und den finde ich einfach ziemlich gut, weil es was ist, worüber ich gerne nachdenke. Und wie das dann für sie ist. Und deswegen fand ich die, also hier in dem Film, es gibt keine expliziten Sexszenen und die Spannung zwischenmenschlich, die nehme ich dem Film auch ab in den Szenen, in denen es nicht nur ums Bett geht. Und die Szenen fand ich dann deswegen wichtig, weil sie uns die Charaktere komplexer machen oder ihnen mehr über ihre Motivationen und Hintergründe darstellen, zeigen. Ja, schön. Ja. Darf ich dann? Dann bin ich auch dann ruhig. Dann könnt ihr einfach posaunen.
Ja, bitte.
Apropos Ball.
Danke, Schlogger.
Also, mein Fazit. In diesem Film, der Film hat mich so fasziniert, weil ich mir so uneins war die ganze Zeit, wie ich ihn finde. Ich habe mich wie ein Ball gefühlt, der zwischen diesen zwei Fronten, oh Gott, das finde ich richtig scheiße hier und oh Gott, das finde ich richtig spannend hier. Zu diesem Klischee und Komplexität wurde ich hin und her geschmissen und ich saß am Ende da und am Ende war auch so, erst dann passiert was am Ende, dachte ich, oh nee. Und dann reagiert eine Figur drauf, dachte ich, geil. Und dann reagiert sie aber noch weiter, dachte ich, oh nee. Und so war ich die ganze Zeit zwischen hin und her gerissen. Und das hat mich total fasziniert. Also der Film hat mich auf keinen Fall kalt gelassen dadurch, sondern der wird mir irgendwie im Gedächtnis bleiben. Und zwar nicht, weil das ein besonders guter Film ist, aber auch nicht, weil es ein besonders schlechter Film ist, sondern weil der mich auf diese mittlere hin- und herreißende Art total fasziniert hat. Und ich habe mich selbst gefühlt eben wie ein Tennisball oder wie so zwischen einer Dreiecksbeziehung wie Zendaya. Will ich eigentlich dahin oder will ich dahin? Einmal zieht sie mir in die Richtung, einmal sehe ich, was das für die andere Richtung spricht. Und das fand ich großartig, so auf so einer Meta-Ebene. Ich weiß, Meta ist jetzt vielleicht nicht das Geilste, das wurde ja durch viele Filme kaputt gemacht, vor allem jetzt hier, I'm looking at you, Marvel. Aber diese Metaebene der Erzählweise, die fand ich richtig gut. Und deswegen ist mein Fazit, der Film ist nicht richtig gut, er ist auch nicht richtig schlecht, aber er ist auf seine eigene Art dann krass faszinierend. Und dann eben noch on top, wie er dann visuell und erzähltechnisch erzählt wurde.
Man muss vielleicht noch einfügen, dass die Melanie und ich einen kleinen Vorteil haben, denn unsere Sichtung ist ja knapp einen Tag her und du kommst ja gerade wirklich ganz frisch aus dem Kino.
Ja, ne? Genau.
Du hast ja quasi noch die klebrigen Popcornfinger.
Ja, genau. Ich sitze noch im Kinosaal.
Ja, genau. Wir müssen jetzt gehen, Frau Baumann.
Nein, ich bleibe hier.
Gut, Melanie, wie
ist das? Also nach der Sichtung sagte uns ja auch jemand so, dass ihr der Film zu lang war. Und irgendwie, ich hatte das überhaupt nicht so. Ich war einfach so fasziniert und ich war irgendwie sehr in dieser Charakterdynamik gefangen. Ich wollte irgendwie fast schon mehr sehen, weil es so spannend war. Und für mich ist einfach wirklich dieses Ding, es ist für mich dieses Beziehungsding zwischen diesen drei Hauptpersonen. Und ich fand es einfach so spannend, dem zuzusehen und zu sehen, wo es hinführt. Ja, ich fand ihn eigentlich ziemlich toll und ziemlich genial in das Thema Tennis eingebettet.
Ja, genau, weil Tennis haben wir noch gar nicht angesprochen. Im Tennis, im echten Sport, das weiß ich, ist das Mindgame ultra wichtig. Du spielst alleine und es ist nicht nur ein Spiel des physischen Könnens, sondern da ist es ultra wichtig, dass du im richtigen Mindset bist. Und dafür ist es ganz cool gewählt, dass dieser Sport dann gewählt wurde.
Ich glaube, ich habe es schon durchblicken lassen. Ich hatte den Film großartig. Ein für mich bislang Jahreshighlight. Hätte ich so nicht gedacht. Fand den ganz, ganz toll. Ein Film, ich bin mir wirklich am überlegen, ob ich den jetzt im Kino nochmal gucken soll, weil ich hätte irgendwie
Bock drauf.
Ich will
den, glaube ich, auch nochmal gucken.
Und ich, wie gesagt, toller Film. Alles andere haben wir jetzt in knapp 40 Minuten besprochen. Ich möchte nur anmerken, ich glaube, dass wir drei vielleicht an einem Remake arbeiten sollten, weil ich bin ja schon da. Und als Sportart wäre ich gerne Minigolf.
Ja, aber jetzt müssen Melly und ich uns streiten, wer ist. Ich weiß selber nicht, ob ich ein Bad Guy oder ein Lappen bin. Ich glaube, ich bin auch, so wie der Film komplex ist, mal
das. Also von der Haarfarbe her ist...
Ich sag mal so...
Ich bin dunkelhaarig.
Dunkelhaarig? Ja, okay, da bin ich der Lappen. Sorry.
Leute, egal ob Lappen oder nicht, Onkel Stu hat euch alle lieb. Auch ihr da draußen habe ich total lieb. Vor allem, wenn ihr uns ein Like oder einen Kommentar da lasst, wo überall da, wo es den Telestammtisch gibt und wo gibt es den überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de. Außerdem hat hier Melanie einen YouTube-Kanal, melaniekali.de, da könnt ihr gerne mal drauf gucken. Melanie, was steht als nächstes da?
Rebel Moon Part 2. Oder Teil 2.
Yeah. Juhu!
Hey!
Yay! Yay! Wenn ihr jetzt aber sagt so, ja, okay, Melanie gut und schön, dunkelhaarig, kein Problem. Wir haben auch Schlogger, die ist blond. Die findet ihr unter www.schlogger.de. Außerdem im Schlogger-Shop, da findet ihr alles von der wunderbaren Schlogger, die übrigens Comic-Künstlerin ist, wer es noch nicht wusste. Und ja, könnt ihr alles finden. Außerdem bei Social Media, hier Twitter, X und Instagram unter The English Artikel Schlogger. Und dann findet ihr auch ganz viel Zeug von der Frau. Damit, glaube ich, habe ich den Werbepart abgehakt. Damit kann ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann sagt die Schlogger Tschüss und der Melanie gebührt das letzte Wort. Tschüss.
Ich als Naturblondine sage Tschüss und danke für die Besprechung und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.